wenn man nicht verstanden hat, sozusagen, was der normale Konsum anrichtet, also welche Wirkung man in der Welt hat, auch als Individuum und welche Verantwortung man hat, dann wird es, glaube ich, nichts. Deshalb habe ich versucht, sozusagen mit dem Buch einmal das Angebot an jeden Einzelnen zu machen, mal bei sich selbst hinzugucken, wer bin ich eigentlich? Wie lebe ich und womit bin ich dadurch, wofür bin ich dadurch auch mitverantwortlich?
Ja, ganz herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Folge von Morgenmacher, die in den vergangenen Wochen da war, wie vermutlich bei vielen, Corona-bedingt alles ein bisschen drunter und drüber, deshalb die kleine Pause. Dafür geht's aber jetzt auch mit einem, wie ich finde, umso spannenderen Gast weiter. Ich habe nämlich getroffen bzw. gesprochen mit dem Autor und Georedakteur Peter Carstens. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Klimaparadox. Und darin beschreibt er, warum wir, obwohl wir ja zwar alle wissen, dass wir auf eine Klimakrise zusteuern bzw. auch schon mittendrin stecken, warum wir trotzdem einfach nicht so richtig was tun, warum wir nicht beherzt an die Sache rangehen. Das Ganze hat jetzt natürlich nochmal eine ganz neue Brisanz bekommen, da Corona ja vormacht, dass wir durchaus dazu in der Lage sind zu handeln, wenn wir eine Gefahr erkennen. Peter Carstens erklärt aber, warum Corona und Klimakrise dann doch völlig unterschiedlich auf uns wirken, was Krisen genau in uns auslösen und wie wir doch selbst ziemlich gut darin sind, das kennt vielleicht auch der ein oder andere von sich selbst, uns Ausflüchte und Ausreden zurechtzulegen, um dann eben doch nicht handeln zu müssen und unser Leben dann doch nicht allzu sehr einschränken zu müssen. Ja, und er skizziert sehr eindrucksvoll, was uns in den kommenden Jahrzehnten erwartet, tatsächlich schon in der näheren Zukunft, wie sich unsere Welt verändern wird. Und das ziemlich rapide und ziemlich deutlich, wenn wir nicht endlich handeln, alle gemeinsam, und zwar richtig. Das ist tatsächlich nicht immer so richtig leicht auszuhalten, was er da beschreibt. Denn das, was Wissenschaftler vorhersehen jetzt für die nächsten Jahrzehnte, das ist nicht wirklich rosig, aber die Augen davor zu verschließen, das bringt ja auch nichts, ne? Ganz im Gegenteil. Peter Carstens gibt auch Tipps, wie wir aus diesem Kreislauf des Leugnens rauskommen können und uns und der Welt anders begegnen können. Corona-bedingt haben wir uns für dieses Interview nicht getroffen. Wir haben miteinander telefoniert. Dementsprechend ist der Ton ja jetzt nicht ganz so doll wie sonst. Da muss ich mich offensichtlich noch so ein bisschen reinfuchsen in die Technik. Ich klinge auch, finde ich, irgendwie so, als würde ich lispeln. Aber naja, ich finde, dem Inhalt des Gesprächs tut das keinen Abbruch, denn Peter Carstens hat wirklich Spannendes in seinem Buch recherchiert und zusammengetragen. Also viel Spaß mit dem Gespräch. Perfekt. Ja, das ist auch für mich jetzt hier eine Premiere übers Telefon. Ich hoffe, dass das gut funktioniert.
Das
Hallo auf
funktioniert.
jeden Fall erstmal
Ja,
nochmal.
hallo.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und gefunden haben. Erstmal auch die Frage an Sie, wie geht es Ihnen denn jetzt gerade momentan in der Situation?
In der Corona-Krise, meinen Sie?
Ja.
Ganz gut. Ich bin in der etwas privilegierten Position, dass mein Arbeitgeber Gruner und Jahr mich in Kurzarbeit geschickt hat. Und das bedeutet 100% Kurzarbeit. Das heißt, ich habe viel Zeit, mich um Klimathemen zu kümmern, zum Beispiel, und Radtouren zu machen, zum Beispiel.
In der Natur zu sein.
Genau, in der Natur zu sein.
Wie erleben Sie denn aus Ihrer Sicht die derzeitige Situation?
Ja, es ist ein bisschen beklemmend. Inzwischen haben wir uns ja an einiges schon gewöhnt, leider muss man fast sagen. Aber es ist nach wie vor beklemmend, dass Kontakte nicht wirklich möglich sind oder so mit so einem Risiko behaftet sind. Natürlich gibt es auch diese Diskussion, ob das nicht jetzt ein gutes Zeichen ist, dass Klimamaßnahmen auch möglich wären, weil wir nun gesehen haben, dass selbst die Einschränkung von Grundrechten möglich ist in Angesicht einer Krise. Aber da bin ich doch etwas skeptisch, weil die Corona-Krise halt eine vollkommen andere Problemlage als das Klima oder die Klimakrise oder die Krise der Artenvielfalt ist.
Aber da würde ich auch gerne nochmal mit Ihnen näher drauf eingehen. Das finde ich nämlich so spannend, weil das ja genau auch das ist, worum es in Ihrem Buch geht, dieser psychologische Aspekt, warum wir in der Klimakrise nicht reagieren und warum wir vielleicht aber jetzt doch reagieren. Es gibt ja auch diesen Spruch, der gerade so rumgeistert, der Klimawandel bräuchte den PR-Berater der Corona-Krise, weil die Menschen eben jetzt gerade sehen, es muss was getan werden. Aber warum geht das bei der Klimakrise nicht?
Ja, gut, der grundsätzliche Unterschied ist ja schon mal, dass bei der Corona-Krise Menschen sterben. Also sie können infiziert werden mit einem klar identifizierbaren Erreger und können dann daran sterben. Und es sind ja auch schon viele gestorben. Und wenn wir so an Zustände wie in Norditalien denken, das ist eine massive Drohkulisse und das ist so konkret, dass das ist, wie ich schon sagte, massive Einschränkung von Grundrechten auch bei uns rechtfertigt. Das heißt, es gibt eine konkrete Gefahr und man muss sofort umsteuern. Bei der Klimakrise ist das ja vollkommen anders, weil die Gefahren, die auf uns zukommen, sehr, sehr schleichend sind und sehr diffus oder wir sie zumindest als diffus wahrnehmen. Die passieren größtenteils irgendwo in anderen Erdteilen, zumindest nach unserer Wahrnehmung. Und es sind so Millimeterschritte, also die der Meeresspiegel ansteigt oder Temperaturen, das sind dann so Zehntel Grade. Das kann man sich alles nicht so richtig vorstellen und es könnte ja auch andere Ursachen haben. Das verwischt so und das drängt man dann auch leicht an den Rand in der eigenen Wahrnehmung.
Das
Dazu kommt
hört sich.
natürlich, Entschuldigung, kommt natürlich
Ja.
noch, dass bei Corona wir die Perspektive haben, dass dieser Erreger in ein, zwei Jahren vom Erdboden verschwunden ist. Das heißt,
Ja.
dieses Problem ist dann konkret gelöst, sobald es einen Impfstoff gibt oder zumindest in den wohlhabenden Teilen der Welt. Die Klimakrise, die haben wir noch Jahrhunderte. Und das entmutigt natürlich auch.
Aber was ist da der genaue Punkt, weil sich ja auch alle Wissenschaftler einig sind, unsere Welt wird eine andere und wird sich durch die Klimakrise verändern. Und wir sehen ja alles, auch auf Fakten basiert, wissen wir ja, was passiert. Also rein vom Wissen her sind wir ja vorbereitet darauf, dass sich auch unser Leben in den nächsten Jahrzehnten stark ändern wird. Und trotzdem verharren wir in so einer Schockstarre. Warum ist das so?
Ja, das Problem ist, dass das Leben sich für uns eben nicht so gravierend ändern wird, sondern für zukünftige Generationen. Also das ist eher das, was wir wissen. Wie ich schon sagte, diese Veränderungen und auch die gesellschaftlichen Umwälzungen, die auf uns zukommen, Flüchtlingsströme, Ausbreitung von Wüsten, Nahrungsmittelknappheit, hohe Preise und so weiter, das sind alles Auswirkungen, die dann schleichend über die nächsten Jahrzehnte sich erstrecken. Und es ist leicht, heute für jemanden, der 50 ist oder älter oder auch jünger, zu sagen, naja, mich betrifft das irgendwie nicht. Wir leben hier ja in Europa und gerade in Deutschland so auf der Insel der Seligen gefühlt. Uns kann das wenig anhaben. Wir bauen die Deiche 50 Zentimeter höher und dann bleibt die Nordsee draußen. Und was denn noch? Ja gut, die Bewässerung der Felder wird irgendwann auch ein Problem. Dafür finden wir dann andere Lösungen. Die Bedrohung ist nicht so unmittelbar. Und deshalb reagieren wir auch nicht jetzt und nicht, dass wir nicht für die zweite, dritte, vierte Generation sozusagen prospektiv jetzt handeln. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem, dass Menschen so weit oder zumindest heute nicht so weit denken oder die eigene Verantwortlichkeit nicht über solche Zeiträume ausdehnen wollen.
Was sind denn so die gängigsten, ich sag mal, Ausreden, warum wir nichts tun?
Ja, da habe ich ja in meinem Buch habe ich so 20 Beispiele. Das sind wirklich mehr oder weniger beliebige Beispiele, aber einige von denen kennt sicherlich jeder, oder hat sich schon mal gehört, wenn er sich nicht sogar selbst benutzt. Also das erste ist zum Beispiel, das mit dem Klimawandel ist doch gar nicht so sicher. Das wäre sozusagen der Ansatz der Klimaleugner. Die sagen, wenn sie nicht sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht, also die Temperaturerhöhung ist Humbug, dann können sie ja immer noch sagen, es gibt zwar eine Temperaturerhöhung, aber worauf die zurückzuführen ist, ob das nun wirklich menschengemacht ist, also ob es der CO2-Anstieg in der Atmosphäre ist, das ist nicht so sicher und da wird es tatsächlich ja auch schon etwas schwieriger, das wissenschaftlich nachzuweisen. Es ist nachgewiesen, aber es wird halt ein bisschen komplexer, das Problem. Ein anderer Satz, den ich sehr schön finde, ist, der Flieger fliegt auch ohne mich. Also man rechtfertigt sich sozusagen damit, dass man sagt, die Strukturen sind auch einfach da und ob ich nun in diesen Flieger steige oder nicht, macht keinen Unterschied. Das ist natürlich, was diesen einen Flieger betrifft, richtig, aber sozusagen vom Denkansatz her schon mal verfehlt. Denn wenn keiner fliegt, geht auch kein Flieger. Ein schöner Satz ist auch.
Nachfrage schafft Angebot.
Ja, richtig, genau. Oder sowas wie, wer soll das bezahlen? Also es gibt ja so die Wirtschaftsfraktion, die weist gerne darauf hin, also im politischen Spektrum weist gerne darauf hin, dass Klimaschutz viel Geld kostet. Ich würde sagen, es kostet überhaupt kein Geld, denn wenn man, im Gegenteil, man spart sogar noch Geld, zum Beispiel, wenn man nicht fliegt. Aber wie gesagt, die Wirtschaftsfraktion beruft sich dann gerne darauf, dass Klimaschutz teuer ist, weil Innovationen gefördert werden müssen und Auflagen eingehalten werden müssen. So kann man natürlich auch argumentieren, bloß da verliert man dann natürlich die Perspektive der zukünftigen Generationen vollkommen aus dem Blick, wenn man sozusagen rigorose Maßnahmen jetzt ablehnt, weil die Wirtschaft, so wie sie jetzt aufgestellt ist, erhalten werden muss, vermeintlich.
Ja, da werden die Kosten dann einfach nur in die Zukunft verlagert.
Richtig, so ist es. Und da sind die Menschen ja Weltmeister drin, sozusagen Kosten auszulagern in andere Erdteile. Das machen wir ja auch. Ein schöner Satz ist auch, den Menschen ist schon immer was eingefallen. Das habe ich tatsächlich auch schon selbst gehört. Das ist so dieser vage Optimismus, dass die Technik, die Innovation, die ja tatsächlich rasant voranschreitet und immer was Neues hervorbringt, dass die uns eine Lösung präsentiert irgendwann. Also, dass wir aktiv CO2 aus der Luft filtern können oder dass irgendwelche Superorganismen entwickelt werden, die das dann für uns erledigen. Das ist natürlich auch nichts anderes als eine Zukunftshoffnung, die durch nichts gedeckt ist und dazu verleitet, heute untätig zu bleiben.
Auch dieses Argument, das man ja auch gerne mal hört, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von dem, der Flieger fliegt auch ohne mich. Ich alleine kann ja eh nichts ausrichten.
Genau.
Was sagen Sie denn solchen Leuten?
Ja, also auf den Flieger bezogen würde ich sagen, steig einfach nicht rein oder kompensiere deinen Flug wenigstens. Also es sind ja nicht mal 1% aller Flugreisenden, die ihren Flug kompensieren. Das finde ich eine erschreckende Zahl. Also es wird offensichtlich mit oder ohne schlechtes Gewissen geflogen. Dass man nichts machen kann, stimmt nicht. Man kann nicht fliegen, man kann sich kein Auto kaufen, man kann kein Haus bauen. Und wenn man jetzt argumentiert, dass sozusagen das, was man individuell macht, sozusagen in der Gesamtbilanz sich gar nicht niederschlägt, dann ist das natürlich auch auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite völlig verfehlt. Weil wenn alle so handeln wie ich oder jemand, der sich entschließt, nicht zu fliegen, dann ändert sich auch im Großen was. Oder wenn jemand politisch aktiv ist, in Umweltverbänden aktiv ist, sozusagen seine Strahlkraft ein bisschen vergrößert und wirkt auf seine unmittelbare Umwelt oder seine Mitwelt, mit Mitmenschen, dann kann man schon sagen, dass da, dass, also jeder hat eine Wirkung in die eine oder die andere Richtung. Auch die, die nichts tun, haben eine Wirkung, weil sie nämlich andere entmutigen, etwas zu unternehmen bzw. davon abhalten, aktiv zu werden. Also dieses Argument lasse ich nicht gelten.
Ein bisschen größer gefasst, ist es ja ähnlich auch mit, dass auch viele sagen, naja, Deutschland trägt jetzt, wie viel sind sie, ich glaube 2% zur Klimakrise bei mit dem CO2-Ausstoß. Da müssen sich jetzt andere Länder ändern. Inwiefern ist das auch falsch gedacht? Das haben Sie auch so schön beschrieben.
Das ist eine ähnliche Argumentation im Prinzip wie die, dass der Einzelne nichts ausrichten kann. Deutschland gehört zu den Top 10 Verursachern von Emissionen. Also Deutschland als relativ kleines Land im Vergleich jetzt zum Beispiel zu USA und China, immer noch unter den Top 10 Verursachern von Emissionen, klimaschädlichen Emissionen. Das heißt, wir haben eine besondere Verantwortung, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir pro Kopf, auch bei den Pro-Kopf-Emissionen mit 12 Tonnen, immer noch in der sozusagen in der obersten Liga spielen. Das heißt, wir haben nicht nur als Nation eine besondere Verantwortung, die ja auch schon lange Klimagase produziert, also seit der Industrialisierung, sondern wir haben auch, was unseren Lebensstil und die Pro-Kopf-Emissionen und Ressourcenverbräuche betrifft, eine besonders hohe Verantwortung hier jetzt als erstes oder zumindest mit als erstes einen anderen Weg einzuschlagen und diese Verbräuche und Emissionen zu reduzieren, und zwar dramatisch. Also wir müssen von 12 Tonnen CO2-Äquivalente auf eine, maximal 2 Tonnen runter. Das ist gigantisch. Das bedeutet also gewaltige Umwälzung für alle. Und wir müssen von den Ressourcenverbräuchen runter. Also wenn alle Menschen auf der Welt so viele Ressourcen verbräuchten wie die Deutschen, dann bräuchten wir 3 Erden. Die Zahl haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, in dem System stimmt was nicht. Wir verbrauchen zu viel. Wir leben auf Pump oder auf Kosten anderer, könnte man auch sagen.
Momentan ist ja alles total runtergefahren. Es wird viel weniger Auto gefahren. Es wird viel weniger geflogen.
Richtig.
Das ist jetzt natürlich so eine Momentaufnahme. Haben Sie trotzdem Hoffnung, dass das so einen anderen Impuls geben könnte oder dass die Umwelt auch nachhaltig davon profitiert? Also wenn man von profitieren sprechen kann in der Krise, aber Sie wissen, wie ich meine.
Ja, ja. Das ist eine spannende Frage. Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, es gibt Effekte, die nachhaltig sind. Also ich glaube, dadurch, dass manche Menschen jetzt lernen, sich sozusagen mit sich selbst und vielleicht auch mit ihren Kindern gut zu beschäftigen und auch Naherholung schätzen lernen, könnte es tatsächlich auch länger anhaltende Effekte geben durch diese Einschränkung. Ich fürchte allerdings ein bisschen, dass, und das hören wir ja jetzt auch aus den politischen Diskussionen, dass die Hilfen für die Wirtschaft so ausfallen werden, dass in jedem Fall versucht werden wird, die Wirtschaft und das Wachstum auf einem Level zu stabilisieren, wo wir vorher waren, also wo wir herkommen. Und das wäre natürlich sozusagen der Super-GAU aus Umweltsicht bzw. aus Klimasicht. Deshalb gibt es ja auch so Stimmen, die sagen, ja, Wirtschaft ankurbeln auf jeden Fall, aber nicht so, dass wir weitermachen wie bisher. Also gerade die Autowirtschaft zum Beispiel muss sich massiv verändern. Und da nützt es jetzt nicht, sozusagen Millionen reinzupumpen, damit weiterhin jede dritte Neuzulassung ein SUV sein kann.
Ja. Wir hatten ja auch vorhin schon drüber gesprochen, dass man jetzt so sehen kann, was alles möglich ist und wie schnell eben dann, also dass jetzt tatsächlich Grundrechte eingeschränkt werden und wie schnell sich dann auch Menschen unterordnen und so Gesetze befolgen und die Politik auch reagiert. Wie ist denn das? Haben Sie da zwischendurch mal gedacht, ach Mensch, guck mal an, es geht doch und das könnte ja auch so für die Zukunft irgendwie ein positives Signal sein?
Ja, das hatte ich, glaube ich, zumindest schon angedeutet, dass ich denke, dass die Gefährdungslage jetzt so konkret und so zeitlich begrenzt ist, dass Menschen diese Einschränkung auch von Grundrechten, also wenn man nur an Religionsfreiheit denkt, ist massiv eingeschränkt oder politische Betätigung ist massiv eingeschränkt, Menschen zu treffen überhaupt. Man kann sich nicht bewegen, wie man möchte. Das ist nur deshalb möglich, weil es klar war, dass diese Bedrohung sozusagen für Leib und Leben da ist und diese Bedrohungslage sozusagen, dieses Szenario weiter aufrechterhalten werden kann. Wenn das weg ist, weil ein Impfstoff gefunden ist, was ja alle hoffen, was ich auch hoffe natürlich, dann habe ich die Sorge, dass da auch so ein gewisser Nachholbedarf ist. Dass man da die Dinge endlich wieder tun kann, also zum Beispiel verreisen, wird diesen Sommer möglicherweise unmöglich sein, dass man das dann nachholt. Also es ist sozusagen, ich glaube nicht, dass dadurch in weiten Teilen der Gesellschaft so ein Bewusstseinswandel eintritt, sondern eher Nachholbedarf entsteht.
Dabei finde ich schon erstaunlich, wenn Sie da von dieser Bedrohungslage sprechen. Also wenn ich mir so durchgelesen habe, wie Sie das beschreiben, was uns so 2100 zum Beispiel erwartet. Und da werden wir beide jetzt voraussichtlich, das werden wir nicht mehr erleben, aber ja doch unsere direkten Nachfahren und auch in den nächsten 50 Jahren wird sich schon einiges ändern. Finde ich schon ziemlich bedrohlich, was Sie da beschrieben haben, wie sich die Welt verändert. Da könnte man jetzt eigentlich schon denken, oh, da könnte man reagieren, weil das möchte ich eigentlich nicht, wenn es in die Richtung geht. Vielleicht können Sie erstmal beschreiben, wie wird sich unsere Welt so in den nächsten Jahrzehnten vermutlich verändern? Was wird da passieren?
Ja, mein Ansatzpunkt ist sozusagen, dass ich einmal genau dieses Szenario entwerfe. Was ist eigentlich 2100? Also man kann auch bis zur Mitte des Jahrhunderts gucken. Das ist schon sozusagen massiv genug, was da ins Haus steht. 2100 müssen wir nach den heutigen so Business-as-usual-Szenarien damit rechnen, dass wir eine Temperaturerhöhung von 4 bis 6 Grad haben, so ungefähr. Das kann auch regional noch stark nach unten und nach oben abweichen. Das ist nur so ein Mittelwert und das ist nur eine Schätzung. Da gibt es viele Variablen und das ist alles mit Unsicherheiten behaftet. Aber man muss damit rechnen, dass wir 4 bis 6 Grad bekommen, wenn wir nicht massiv umsteuern oder wenn die Weltgemeinschaft nicht massiv umsteuert. Und das ist natürlich im Vergleich zu den 1,5 Grad, die wir in Paris mit großem Pomp beschlossen und gefeiert haben, ist das der Super-GAU. Das ist das Fünffache. 1,5 Grad sind sozusagen noch so eine halbwegs sichere Leitplanke, um so Rückkopplungseffekte auch im Zaum zu halten, die, wenn sie erstmal eingetreten sind, wie zum Beispiel das Abschmelzen der Permafrostböden in Sibirien, sozusagen die Beschleunigung des Temperaturanstiegs immer weiter anfachen. Also die Temperatur steigt dann sozusagen exponentiell und ist überhaupt nicht mehr einzufangen. Und in diesem Zustand würden wir uns dann befinden. Das heißt, Meeresspiegelanstieg von 1 bis 2 Meter, sagen wir ruhig, das klingt jetzt nicht nach viel, aber das würde zum Beispiel bedeuten, dass unter Umständen die norddeutsche Tiefebene, Teile der Niederlande, Dänemarks unter Wasser stehen. Die werden aufgegeben, weil die Deiche nicht mehr zu halten sind. Das ist noch das Geringste aus meiner Sicht, dass die Welt komplett auf dem Weg ist, komplett eisfrei zu werden. Das ist längerfristig natürlich ein massives Problem und hat dann auch Meeresspiegelanstiege von Dutzenden Metern zur Folge. Also allein wenn die Antarktis komplett abschmilzt, haben wir über 70 Meter Meeresspiegelanstieg. Da reden wir dann über ganz andere Größenordnungen. Das wird alles nach 2100 sein. Ich sage nur, das sind Entwicklungen, die sich heute schon andeuten. Meeresspiegelanstieg beobachten wir jetzt schon. 2100, 2 Meter, das ist nicht wenig für tiefliegende Küstengebiete, die dann versalzen. Also Landwirtschaft wird da nicht mehr möglich sein. Menschen werden verarmen, fliehen müssen. Die Ozeane verändern ihre Chemie. Das können wir heute schon beobachten. Sie versauern, das heißt, dass Mikroorganismen oder Kleinstlebewesen keine Kalkschalen mehr bilden können. Die sind aber wiederum Nahrungsgrundlage für größere Tiere. Das heißt, die ganze Nahrungskette oder das Ökosystem Ozean ist in Gefahr. Und damit natürlich auch Menschen, die direkt von Meeresfrüchten, sag ich mal, leben. Korallen werden schon lange vor 2100 gestorben sein. Und zwar alle. Es wird keine lebenden Korallenriffe mehr geben, weil die schon bei einer 2-Grad-Erhöhung absterben, irreversibel. Am Äquator wird es Zonen geben, die so heiß und so feucht sein werden, dass Leben gar nicht möglich ist, also menschliches Leben. Und zwar genau da, wo heute das Bevölkerungswachstum am stärksten ist. Also in Ländern Südostasiens, vor allen Dingen in den Megacities. Und nördlich und südlich des Äquators wird die Wüstenbildung zunehmen. Und das alles bei einer Entwicklung in Richtung auf 9 bis 13 Milliarden Menschen, also irgendwas dazwischen, bis zum Ende des Jahrhunderts. Da kann man sich vorstellen, was da für Bewegungen entstehen werden, wenn nicht vorher irgendetwas passiert. Und in welche Richtung diese Bewegungen stattfinden werden, also außer natürlich auf Länderebene, das ist das meiste vermutlich. Sie werden Richtung Norden stattfinden. Das heißt, es wird sehr eng und sehr ungemütlich hier bei uns. Der Amazonas-Regenwald könnte komplett verschwinden, so wie wir ihn kennen. Der könnte sich bis zum Ende des Jahrhunderts in eine trockene Savanne verwandelt haben. Das ist, wie ich schon sagte, die Lunge der Erde. Also sozusagen hat eine eminent wichtige Funktion bei der Sauerstoffbereitstellung und der Klimaregulation. Ganz zu schweigen vom Artensterben, da prognostizieren Forscher heute schon, dass in den kommenden Jahrzehnten bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten aussterben könnten, unter anderem als Folge des Klimawandels. Aber da gibt es natürlich noch andere Faktoren. Und wie ich schon sagte, man muss gar nicht bis 2100 gucken, damit es wirklich dramatisch ist. Es gibt so ein australisches Think Tank, die haben sich mal angeguckt, was bis zum Jahr 2050 passieren könnte, also in 30 Jahren. Das ist nicht mehr lange hin und die sagen, IPCC, also der Weltklimarat, ist eher zu konservativ bei seinen Abschätzungen und seinen Szenarien. Die legen also andere, auch wissenschaftliche Studien natürlich zugrunde und kommen zu dem Ergebnis, dass schon Mitte des Jahrhunderts mehr als die Hälfte aller Menschen auf der Erde an 20 Tagen im Jahr tödlicher Hitze ausgesetzt sein könnte. Also das ist das, was ich sagte, dass Bevölkerungswachstum besonders da stattfindet, wo in wenigen Jahrzehnten Hitze und Feuchtigkeit unerträglich sein werden, dann prognostizieren sie, dass fast ein Drittel der Landflächen von Dürre betroffen sein könnte. Das sind natürlich auch landwirtschaftliche Nutzflächen, auch im Mittelmeergebiet übrigens. Das könnte wiederum zur Nahrungsmittelknappheit führen, zumal höhere Temperaturen dafür sorgen, dass Pflanzen weniger Nährstoffe haben, also weniger Eiweiß zum Beispiel. Nahrungsmittelknappheit und Verteuerung wiederum führt natürlich oder absehbar zu mehr Hunger in der Welt. Und 1 Milliarde Menschen müssten, also Mitte des Jahrhunderts wohlgemerkt, müssten dann schon vor Hitze, Dürre und Überschwemmung fliehen. Ja, also das ist ein Szenario, da muss man gar nicht bis Ende des Jahrhunderts gucken. Wir hätten unter Umständen, wenn das stimmt, was diese Forscher zusammengetragen haben, und es gibt keinen Grund, das nicht anzunehmen oder für möglich zu halten, haben wir schon Mitte des Jahrhunderts ein absolut katastrophales Szenario.
Oh Gott, das klingt nicht wirklich gut.
Ja, man muss den Dingen auch ein bisschen ins Auge schauen. Darum geht es ja auch in dem Buch. Ich sage nicht, es ist so, es wird so kommen, aber man muss nach dem Vorsorgeprinzip es für möglich halten. Also überall gilt das Vorsorgeprinzip. Wir bringen keine giftigen Stoffe in den Verkehr, wenn wir nicht genau wissen, was die machen. Also beim Glyphosat gibt es jetzt eine Riesendiskussion. Aber im Prinzip ist es so, dass alles geprüft und getestet sein muss und sich als sicher erwiesen haben muss. Beim Klima sagen wir, lass mal laufen. Wird schon nicht so schlimm kommen.
Mhm. Ja, also es verwundert mich wirklich, da müsste man eigentlich, wie Greta sagt, geratet in Panik. Wundert mich eigentlich bei den Aussichten, dass wir das nicht alle schon getan haben.
Ja, in Panik geraten ist, glaube ich, kein guter Rat. Also ich bin ein Fan von Greta, keine Frage. Auch Fridays for Future finde ich natürlich super. Das mit der Panik finde ich nicht so hilfreich, weil Panik kein guter Ratgeber ist.
Kopflos.
Ja, klar. Also wir brauchen einen guten Plan und wir brauchen Zusammenarbeit, Kooperation und natürlich auch Besonnenheit. Die hätten wir schon vor Jahrzehnten gebraucht, um sozusagen den Wandel schon mal einzuleiten. Die Ideen liegen ja seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Also von der Postwachstumsökonomie bis hin zur Energiewende, die wir nun tatsächlich auch machen. Es ist ja alles da. Wir haben die Technologien, wir haben das Know-how. Wir sträuben uns nur, all das einzusetzen, weil offensichtlich, ja, es ist noch zu bequem, so zu leben, wie wir das tun.
Ja, und dabei sehen wir ja eigentlich mittlerweile schon, jetzt haben wir wieder den trockensten April seit Beginn der Wetteraufzeichnung hinter uns. Mhm. Die Bauern fürchten jetzt schon um ihre Ernten. Also wir sehen ja jetzt schon ganz konkret mittlerweile, wie uns das betrifft.
Richtig.
Das betrifft uns ja schon. Also ja. Das passiert ja gerade momentan schon. Und Sie schreiben ja auch, dass der Temperaturanstieg ganz konkret auch was mit unserer Psyche macht.
Mhm. Mhm.
Was genau?
Ja, also das Erste, was Sie sagten, ist völlig richtig. Da noch ein Wort dazu. Ich glaube tatsächlich, dass die Dürre, die Trockenheit im Wald und das, die Tatsache, dass Buchen verdursten oder leiden, tatsächlich auch bei uns dazu beigetragen hat, dass das Thema wieder auf der Tagesordnung ist. Das war ja, dümpelte ja so ein paar Jahre vor sich hin. Fridays for Future hat, glaube ich, massiv davon profitiert, in Anführungszeichen, dass die Dürre gezeigt hat, der Klimawandel ist etwas, was nicht irgendwo auf Pazifikinseln stattfindet, die zweifellos absaufen werden, sondern der betrifft uns auch. Äcker zerfallen buchstäblich zu Staub und Wälder verdursten. Ja, das wird kommen. Also Wälder werden sich massiv verändern in den nächsten Jahrzehnten. Und dass wir den Klimawandel jetzt sozusagen vor der Haustür haben und vor den eigenen Augen und beim Spazierengehen sehen, das bringt, glaube ich, Menschen auf die Straße. Also das entfacht nochmal eine neue Dringlichkeit. Jetzt aber zu dem zweiten Teil, was Sie eigentlich wissen wollten, was das mit der eigenen Psyche macht. Ich hatte als Beispiel genannt eine Untersuchung von einem amerikanischen, ich glaube es war ein Soziologe, der sich mal angeguckt hat, wie sich Temperaturerhöhung auf das Verhalten auswirkt. Also wir sagen ja auch so umgangssprachlich, dass jemand hitzig reagiert oder unterwegs ist und dass eine
mal runter.
Genau, oder dass eine Atmosphäre irgendwie aufgeheizt ist oder sowas. Tatsächlich gibt es diesen Zusammenhang zwischen Aggressivität und Temperatur. Den gibt es offenbar tatsächlich. Dieser Forscher hat herausgefunden oder prognostiziert, dass bis Ende des Jahrhunderts, das sind jetzt natürlich Hochrechnungen, aber ich glaube, man sollte das trotzdem ernst nehmen, allein in den USA 22.000 zusätzliche Morde passieren könnten. 180.000 Vergewaltigungen, 1,2 Millionen schwere Körperverletzungen. Also der hat sich sozusagen Daten aus den einzelnen Bundesstaaten angeguckt und die in Relation zu der jeweils herrschenden Temperatur gesetzt und das einfach sozusagen in die Zukunft verlängert, diese Tendenz. Und offenbar, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, gibt es einen Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen und Aggressivität oder Aggressivitätspotenzial, sag ich mal.
Na wundervoll, dann wird man auch immer grantiger.
Möglicherweise. Es ist ja eine Belastung, also es ist ja völlig klar, es ist heute schon klar, dass Temperaturanstiege eine Gesundheitsbelastung sind, zumal für ältere Menschen. Deshalb werden wir in den nächsten Jahrzehnten uns verstärkt darum kümmern müssen, dass Krankenhäuser, Pflegeheime und so weiter im Zweifelsfall gut runterkühlbar oder klimatisierbar sind, was nebenbei gesagt den Stromverbrauch wiederum anheizt oder in die Höhe treibt. Also mit der Gesundheit macht Hitze auf jeden Fall was. Sie belastet den Kreislauf. Heiße Nächte lassen uns tagsüber unausgeruht sein. Sie belasten uns. Und dass diese Belastung natürlich auch was mit unserer Art, anderen Menschen zu begegnen, was macht, das ist, denke ich, offensichtlich.
Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung.
Ja.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Wir sind da vor 3 Jahren, wann war jetzt der ganz heiße Sommer? Vor 2 Jahren?
Ja.
Da sind wir ein halbes Jahr vorher eingezogen und in Hamburg denkt man, ach ja, bei den 3 warmen Tagen im Jahr, das ist auch egal, eine Dachgeschosswohnung. Und dann kam dieser Sommer und ich habe quasi nur noch mit ausgestreckten Armen und Beinen da gelegen und versucht, irgendwie die Nächte zu überleben.
Ja.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich war auch nicht so richtig gut gelaunt in der Zeit. Und Sie geben ja aber Gott sei Dank auch Tipps und Hinweise darauf, wie wir besser damit umgehen können. Und da fand ich besonders schön, Sie haben so eine Zusammenfassung bei den wichtigsten 3 Punkten eines klimafreundlichen Lebensstils und da schreiben Sie an Punkt 3, lächeln. Warum?
Ja, ich glaube, es ist, also ich will sozusagen nicht nur Hinweise geben, was jeder besser machen könnte. Das ist leicht gemacht. Und ich will auch nicht diese Katastrophenszenarien sozusagen aufbauen, damit die Leute verzweifeln und in dieser Verzweiflung dann verharren. Für mich war es einfach wichtig, einmal darauf hinzuweisen, dass ja, selbst wenn die, wie Sie ja selber auch sagten, diese Szenarien nicht besonders erheiternd sind, dass es wichtig ist, im Miteinander freundlich zu bleiben und auch mal einfach zu lächeln, auch wenn es vielleicht keinen Grund gibt oder beim Einkaufen einfach mal jemanden vorlassen, die Tür aufhalten, anlächeln. Sowas wirkt ja. Man bekommt fast immer ein Lächeln zurück und das macht was mit einem. Also das macht auch was mit uns selbst. Wenn wir lächeln und ein Lächeln zurückbekommen, dann ist der Tag ein bisschen schöner. Das wäre so meine Argumentation. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber ich glaube, das darf man tatsächlich nicht vergessen, wenn man bedenkt, was für Belastungen und Schwierigkeiten, Verwerfungen, Diskussionen auf uns zukommen in den nächsten Jahrzehnten, von Jahrhunderten ganz zu schweigen. Man darf dieses gute Miteinander und einfach die Freundlichkeit gegenüber den Nächsten, aber auch vielleicht Menschen gegenüber, die in anderen Erdteilen leben, das darf man nicht vergessen. Das ist unheimlich wichtig.
Und Sie sagen auch, dass so das Begreifen der Klimakrise beziehungsweise auch so dieses Annehmen hätte auch, wäre vergleichbar so mit dem eigenen Tod beziehungsweise mit der Aussicht darauf auch so einer Krebsdiagnose fast.
Ja, das war tatsächlich so eine Entdeckung, die ich bei meiner Recherche gemacht habe. Das war mir vorher gar nicht so klar, dass die Leugnung, die wir ja jetzt gegenüber dem Klima, der Klimakrise beobachten, dass die was damit zu tun haben könnte, mit sozusagen unserem Selbstverständnis oder eben auch mit unserem Tod. Denn es gibt einen amerikanischen Sozialanthropologen, der die These aufgestellt hat, schon vor Jahrzehnten, dass das Sterben der Natur oder diese Veränderungen, die wir ja beobachten und die mutmaßlich irreversibel sind, dass die uns auf eine ganz subtile Weise an unsere eigene Endlichkeit erinnern. Das ist ja unsere Endlichkeit, der Tod ist eine Tatsache. Sie liegt zwar in der Zukunft, aber es ist eine Tatsache. Wir kommen nicht drum rum, jeder muss sterben. Und darüber denken wir nicht so gerne nach. Jetzt werden wir aber sozusagen durch das Sterben der Natur, durch Sterben von, seien es jetzt Eisbären, Schildkröten, was auch immer, oder einfach Lebensräume, Wälder, werden wir an diese Endlichkeit erinnert. Und Ernest Becker war das, dieser Sozialanthropologe, der glaubte, dass diese Erinnerung uns jetzt dazu bringt, sozusagen ein, wie er es nennt, Immortality Project aufzusetzen. Also das Projekt sozusagen, unser eigenes Ende zu überwinden, uns unsterblich zu machen. Sozusagen als Antwort auf diese Zumutung der eigenen Endlichkeit. Und dieses Projekt ist dummerweise, in heutiger Zeit besteht dummerweise oft darin, sich Sachen zu kaufen, die extrem umweltschädlich sind. Oder zum Beispiel Reisen zu machen, die zwar ein hohes Prestigepotenzial haben, aber gleichzeitig eben auch das Klima stark belasten. Das heißt, die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit führt leider paradoxerweise oft dazu, dass wir sozusagen an der Klimakrise weiter stricken, unbeabsichtigt.
Weil wir uns damit beweisen wollen, dass wir leben und dass wir da sind? Oder wie kann ich das verstehen?
Also genau,
machen wir
also
nicht mehr was, um unsterblich zu werden?
Genau, natürlich werden wir nicht unsterblich, wenn wir uns ein großes Auto kaufen. Aber dieses Auto ist da und das wird auch nach meinem Tod noch da sein. Und natürlich ist das sozusagen umsonst. Also wir sterben und haben dann nach unserem Tod nichts mehr von einem großen Auto oder von einem großen Haus, das wir hinterlassen. Sicherlich.
Wir haben was angehäuft.
Wir haben was angehäuft, wir haben uns irgendwo betätigt und vergewissern uns sozusagen unserer eigenen Existenz und versuchen, die über unseren Tod hinaus zu verlängern. Und das eben auch mit Statussymbolen und Reputationen und so etwas.
Wie könnten wir denn als jetzt doch ja mittlerweile alle sehr aufgeklärte Menschen, wie könnten wir denn besser damit umgehen?
Ja, meine These ist ja, dass es sozusagen nichts nützt, sich einfach nur irgendwie Klimaspartipps die zu beherzigen, weil das sozusagen dazu verleitet, an einer Stelle etwas zu machen und an der anderen zu lassen, was im Grunde genommen viel wichtiger wäre. Also was weiß ich jetzt auf Coffee to go zu verzichten, sich aber gleichzeitig ein Einfamilienhaus irgendwie am Stadtrand zu bauen, wo vorher Wald oder Wiese war, was die viel größere Umweltkatastrophe ist natürlich.
Fahrradfahren und nach Haiti fliegen.
Ja, oder sowas. Da gibt's ja Dutzende Beispiele, auch bei Grünen übrigens oder Grünen Wählern. Das ist sattsam bekannt. Also deshalb ist für mich wichtig, dass man einmal versteht, warum man das überhaupt machen sollte. Also die Motivation ist für mich, glaube ich, schon mal gar nicht klar. Solche Dinge zu tun, Heizung runterdrehen, weniger Fleisch essen, ist alles gut. Wenn man nicht verstanden hat, sozusagen, was der normale Konsum anrichtet, also welche Wirkung man in der Welt hat, auch als Individuum, und welche Verantwortung man hat, dann wird's, glaube ich, nichts. Deshalb habe ich versucht, sozusagen mit dem Buch einmal das Angebot an jeden Einzelnen zu machen, mal bei sich selbst hinzugucken, wer bin ich eigentlich, wie lebe ich und womit bin ich dadurch, wofür bin ich dadurch auch mitverantwortlich. Und das einmal zuzulassen, das kann belastend sein. Die erste Reaktion ist vielleicht sowas wie Leugnen, darüber haben wir gesprochen, oder dass man sagt, ja, ich als Einzelner kann ja gar nichts machen. Aber wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzt und sozusagen auch den Mut hat, in sich selbst mal reinzuhorchen, dann könnte es sein, dass man da, dass man, es ist, Ich möchte mit dem Buch die Gelegenheit geben, das anzusehen, was wir als Menschen, auch jeder Einzelne, anrichten. Und daraus kann dann meiner Meinung nach auch eine Haltung entstehen, also so eine Art Klimahaltung oder Ökohaltung, aus der sich dann alles andere sozusagen zwanglos ergibt. Also ich verzichte dann auf Fleisch oder esse wesentlich weniger, weil ich weiß, wie die Tierhaltung funktioniert und was das mit dem Regenwald in Brasilien zu tun hat. Ich trinke vielleicht weniger Kaffee, weil ich weiß, wie der Kaffee angebaut wird und so weiter, welche sozialen Bedingungen das auch mit sich bringt. Ich glaube, dass diese Haltung wichtig ist, um sozusagen eine Grundlage für klimafreundliches oder umweltfreundliches Verhalten zu schaffen.
Erstmal das Große und Ganze zu begreifen.
Ja, ich glaube, ohne das wird es nicht funktionieren, weil sonst auch die kleinen Maßnahmen so als Alibi-Handlungen herhalten müssen.
Fürs eigene gute Gewissen.
Fürs eigene gute Gewissen oder um anderen zu zeigen, dass man ja schon ganz viel macht. Und aber so richtig konsistent wird es dann noch nicht.
Ja. Was hatte das denn für Konsequenzen auf Ihr eigenes Leben?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt 52 und ich hatte nie so eine Zeit, wo ich grundlegend irgendwas geändert habe. Also ich esse schon seit vielen Jahrzehnten kein Fleisch oder ganz wenig Fleisch. Esse seit ein paar Jahren überhaupt keine tierischen Produkte, auch keine Milch, Käse und so weiter oder nur noch ganz wenig. Und das sind alles so, das waren keine Entschlüsse nach dem Motto, so, jetzt höre ich auf oder ich mache es ganz anders, sondern das waren schleichende Prozesse sozusagen. Deshalb bin ich auch vorsichtig, Menschen zu raten, hört doch einfach auf oder macht es einfach komplett anders, weil ich weiß, dass es bei mir selbst ein sehr langer Prozess und ein sehr langer Weg war. Also ich hatte einfach noch nie ein Auto. Wenn ich jetzt jemandem rate, sein Auto abzuschaffen, dann hat er natürlich 100 Argumente, warum er auf sein Auto angewiesen ist und das super praktisch ist. Da kann man dann auch gar nichts gegen sagen. Das wird dann schwierig. Also ist ja, ich versuche so gut es geht mit möglichst kleinem Fußabdruck zu leben und entdecke hier und da immer noch Punkte, die ich verbessern kann.
Ja. Ja, aber genauso war es bei mir auch. Da kenne ich mich auch total wieder. Ich hatte auch so einen Auslöser, ich habe so ein Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Tiere essen.
Von Jonathan Safran Foer.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, das hat auch so eine richtige Vegetarierwelle ja damals
ausgelöst. Ja.
Aber bei mir ging das trotzdem dann auch so schleichend, dass ich so dann erstmal kein Fleisch, dann kein Fisch, dann kann ja so nach und nach und nach. Ich bewundere auch total die Leute, die sagen, so, ab jetzt und dann nur noch. Kriege ich auch so gar nicht hin.
Ja.
Aber das ist vielleicht ja auch manchmal so, also ich glaube, es ist auch sehr individuell für mich, was der bessere Weg, mir auch immer so ein Hintertürchen aufzulassen. Naja, ich kann ja vielleicht noch, wenn ich will, als wenn ich mir rigoros gesagt hätte, nie wieder. Und wenn ich dann einmal rückfällig geworden wäre, hätte ich es wahrscheinlich ganz gelassen.
Ja, ich glaube, so rigorose Maßnahmen oder Entschlüsse, die haben ein hohes Frustrationspotenzial.
Ja.
Das ist so, ich stelle mir das beim Rauchen aufhören, stelle ich mir auch so vor, dass das Rückfallpotenzial einfach enorm ist. Dass man frustriert ist, dass die Lebensqualität irgendwie deutlich abnimmt und dass man denkt so, ey komm, warum soll ich mir das jetzt versagen? Ich glaube, so schrittweise Ausstieg ist immer die smartere Methode oder wahrscheinlich für die meisten die bessere Methode, ein bisschen was zu reduzieren. Also nicht jeden Tag Fleisch zu essen, würde ich zum Beispiel raten. Und sich anzugucken, was es stattdessen für tolle Sachen gibt. Also es gibt ja keine Argumente auf solche Sachen wie Fleisch nicht zu verzichten. Es gibt ja, wir haben unfassbar leckere Rezepte aus der ganzen Welt, die überall verfügbar sind. Die Zutaten sind fast auch überall verfügbar. Wenn man sich jetzt vornimmt, einen Tag erstmal die Woche kein Fleisch zu essen und stattdessen was Leckeres Vegetarisches zu kochen, wäre das ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dann ist man irgendwann bei dem Sonntagsbraten, dem berühmten. Wenn das alle machen würden, wären wir schon sehr, sehr weit.
Ja, das stimmt. Und so ist es ja mit allem.
Ja.
Wenn sich jeder ein bisschen reduzieren würde, was Autofahren, was was, klar. Alle zusammen, dann geht das ganz gut. Haben Sie denn noch Hoffnung? Nach allem, worüber wir gesprochen haben, wie es in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird. Also wie blicken Sie in die Zukunft?
Ja, das ist geteilt, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, und das mache ich ja in meinem Buch auch deutlich, es ist wichtig, den Tatsachen in die Augen zu gucken und anzunehmen, dass wir die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad begrenzen können, ist meiner Meinung nach illusorisch. Das ist reines Wunschdenken, wenn man sich anguckt, welche Entwicklungen stattfinden, wenn man Kurven einfach mal verlängert sozusagen in die Zukunft. Zumal, wenn man sich jetzt anguckt, was für politische Entwicklungen wir haben. Also wir haben praktisch eine Abwendung vom internationalen Klimaschutz mit Amerika zum Beispiel, USA wenden sich gerade ab, Brasilien sowieso. Zwei enorm wichtige Länder für den internationalen Klimaschutz. Also die Tendenzen laufen gerade eher noch in eine andere Richtung. Deshalb habe ich, was das betrifft, also Begrenzung auf unter 1,5 oder 2 Grad, mache ich mir nichts vor, würde ich so formulieren. Was ich für wahrscheinlich halte, ist allerdings auch, dass die Menschen es so oder so schaffen werden zu überleben. Also es wird vielleicht 2100 nicht 13 Milliarden Menschen geben, sondern sehr viel weniger als heute möglicherweise. Und die werden irgendwie sich arrangieren. Es wird möglicherweise mehr Ungerechtigkeit geben, aber die Menschheit wird überleben. Also ich glaube nicht, dass die Menschheit sich praktisch auslöscht oder das Leben auf dem Planeten auslöscht. Das nehme ich nicht an.
Na, immerhin.
Nein, das halte ich tatsächlich für unrealistisch, weil man muss sich nur klar machen, dass sozusagen der Weg dahin ja schon katastrophal genug ist. Also wenn wir über Milliarden Menschen sprechen, die auf der Flucht sind, die nicht genug zu essen haben und so weiter. Also da muss man jetzt gar nicht über die Auslöschung der Menschheit fabulieren. Der Weg dahin oder der Weg in den nächsten Jahrzehnten sozusagen mit den gewaltig veränderten Umweltbedingungen, der wird dystopisch genug, sage ich mal. Aber die Menschheit wird sehr wahrscheinlich überleben. Und das darf man auch nicht vergessen, das Leben kann ja schön sein. Also das ist das, was ich auch, wir sprachen vorhin über das Lächeln, sagen wollte. Auch wenn man sozusagen sich mit solchen Dingen beschäftigt und den Dingen ins Auge sieht, kann man ja das Leben trotzdem noch genießen. Also bei mir vorm Haus steht ein Apfelbaum, der gerade blüht und die Erde duftet zauberhaft. Jetzt der erste Regen ist nach langer Zeit wieder gefallen. Das sind Momente, die sollte sich keiner verwehren, das zu genießen sozusagen. Die Erde ist noch da und die Natur lebt noch, atmet gerade ein bisschen auf wegen Corona. Und das ist wunderschön, das darf man nicht vergessen.
Das stimmt. Das wären auch fast schöne Schlussworte. Hätte ich eine Frage noch vergessen, wo Sie mich gerade drauf bringen, auch mit Corona, weil Sie ja auch in Ihrem Buch schreiben, dass auch Pandemien mehr werden.
Ja.
Da musste ich jetzt so dran denken im Nachhinein, weil als ich Ihr Buch gelesen habe, ging es gerade so los in China mit Corona. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Ja, also das ist kein unmittelbarer Zusammenhang mit der Klimakrise, sondern eher mit der Wirkung oder den Auswirkungen der Menschheit im Prinzip auf den Globus. Also dadurch, dass wir uns ausbreiten, immer mehr in noch unberührte Gegenden vordringen, also sei es jetzt Regenwald oder Savanne, was auch immer, gibt es immer mehr Kontakte zu Wildtieren. In China war ja nun das Problem sehr wahrscheinlich, also letztlich geklärt ist es nicht, aber sehr wahrscheinlich ist, wissen Sie ja, dass das Virus auf einem Wildtiermarkt entstanden oder auf einen Menschen übergesprungen ist. Das heißt, wenn Wildtiere nicht so ausgebeutet und mit ihnen nicht so gehandelt würde, wie es der Fall war lange Zeit auf diesen Wildtiermärkten, dann hätten wir dieses Virus sehr wahrscheinlich nicht. Das heißt, das Problem sind nicht die Wildtiere, sondern der Mensch, der in die Ökosysteme vordringt und die Wildtiere sozusagen in Bedrängnis bringt und sich in Kontakt mit diesen Tieren bringt. Sei es, dass er ihren und sie bedroht dadurch, dass er ihren Lebensraum zerstört oder dass er die Tiere selbst zum Beispiel zum Essen fängt oder für traditionelle Medizin oder sowas. Das ist das eigentliche Problem und da müssen wir ran. Beziehungsweise, es gibt ja auch die wissenschaftlichen Hinweise, dass solche Pandemien, wie wir sie jetzt haben, in Zukunft mehr werden und eventuell auch heftiger werden. Das heißt, wenn wir Covid-19 oder das Virus besiegt haben, in Anführungszeichen, oder durch Impfstoffe zum Aussterben sozusagen gebracht wird, dann heißt das nicht, dass wir sicher sein können. Es gab Epidemien von SARS, MERS über HIV und so weiter, die alle von Wildtieren auf den Menschen übertragen wurden. Und es wird sie weiterhin geben und sie werden sehr wahrscheinlich auch verheerender wüten, als das jetzt der Fall ist. Und die Ursache ist letzten Endes der Mensch selbst.
So, jetzt sind wir doch wieder beim dystopischen Ausblick. Jetzt brauchen
Sorry,
wir doch wieder
Sie
die Kurve.
Sie haben gefragt.
Ja, wir wollen ja der Realität doch ins Auge blicken.
Ja.
Aber ja, so wird's. Wir müssen uns einfach besser vorbereiten. Es gibt auch dieses schöne, diesen Vortrag, was heißt schön, aber diesen Vortrag von Bill Gates schon von vor 5 Jahren, wo er das quasi alles vorhersagt. Das ist ja jetzt auch nichts, was überraschend eigentlich kam.
Ja, vorbereiten ist das eine. Ich glaube, man muss es dramatischer formulieren. Wir müssen uns zurückziehen. Wo ich gerade über Lebensräume von Tieren sprach. Wenn wir uns aus diesen Lebensräumen nicht zurückziehen und sozusagen die systematische Vernichtung von Natur und Arten stoppen, dann bekommen wir massive Probleme, beziehungsweise wir müssen dann damit leben, dass wir sozusagen die Erde so als Rohstoffkolonie behandeln und entsprechend Lebewesen unterdrücken müssen, die es schaffen zu überleben oder Spezies. Wenn wir einvernehmlich sozusagen oder in irgendeiner Weise nachhaltig als Menschheit leben wollen, dann müssen wir uns aus diesen Räumen zurückziehen. Wir müssen Ressourcenverbräuche massiv zurückfahren und wir müssen uns beschränken. Also es gibt die sehr gute These, dass man durch eine bessere Bevölkerungsentwicklung viel erreichen könnte. Also das betrifft ja nicht nur den Klimaschutz, sondern auch die Artenvielfalt. Bei beiden Problemen könnten wir Riesenfortschritte machen, wenn wir nicht wie heute 7,6 oder 7 Milliarden Menschen wären und perspektiv dann 10 Milliarden vielleicht, sondern wenn wir vielleicht 2 Milliarden wären. Das könnte die Erde gut tragen. Dann würden wir uns nehmen, was wir brauchen, wie andere Tiere das auch machen und nicht mehr. Im Moment ist ja die Expansion das Problem.
Schwierig zu unterdrücken.
Ja, gut, es gibt zumindest, also ich denke jetzt nicht an China und Ein-Kind-Politik, sondern es gibt ja den guten Hinweis, dass mehr Bildung auch zu weniger Kindern führt, sozusagen. Also Frauen, die selbstbestimmt über ihr Leben verfügen oder selbstbestimmt her, die mehr Bildung genossen haben, haben weniger Kinder statistisch. Und wenn man jetzt das überträgt auf Länder, in denen die Geburtenzahl heute besonders hoch ist, dann wäre das ein gewaltiger Einflussfaktor. Also ganz ohne jeden Zwang, sondern im Gegenteil. Man würde die Menschen einfach in den Stand setzen, gleichberechtigt über das eigene Leben zu entscheiden und hätte damit den kollateralen Nutzen, dass wir Klima- und Artenvielfalt schonen.
Ja, da sind wir nochmal bei einem ganz anderen Aspekt, das stimmt.
Ja gut, man muss letzten Endes auch Klimawandel ist nur ein Aspekt sozusagen des menschlichen Wirkens auf der Erde. Und das ist sozusagen der Kern. Es sind nicht Tonnenemissionen, es ist nicht Methan, es ist nicht CO2, sondern es ist der Mensch, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirtschaftet und sich Natur aneignet, als wäre er nicht selber Natur. Und da muss man hingucken, glaube ich. Und da ist der Punkt der Bevölkerungsentwicklung tatsächlich ganz zentral.
Das stimmt. Ja. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende des Gesprächs. Man kann ja das auch alles nochmal, wir haben den Titel Ihres Buchs noch gar nicht erwähnt, das Klimaparadox.
Ja.
Da kann man das auch alles nochmal wunderbar nachlesen.
Mhm.
Ich habe es auch in einem Rutsch, ich fand es so spannend, weil ich finde auch, dass Sie es geschafft haben, es sehr verständlich zu beschreiben und auch sehr eingängig. Das ist ja bei so einer Thematik auch nicht immer gegeben.
Mhm.
Also ich habe das trotz der Aussichten sehr gerne gelesen.
Mhm.
Und freue mich sehr, dass wir heute auch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen konnten.
Ja.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Dass Sie die Zeit mit dem Apfelbaum und der Fahrradtour zumindest vielleicht ein bisschen schön gestalten können.
Absolut, habe ich keine Sorge.
Ja.
Ihnen auch,
danke für das Gespräch.
Ja, Ihnen auch alles Gute und auch vielen Dank für das Gespräch und das Interesse.
Dankeschön. Ja, das war Peter Carstens über sein Buch Das Klimaparadox. Ich verlinke das auch nochmal, also für alle, die nochmal genauer nachlesen wollen, worüber wir uns da unterhalten haben. Kann ich sehr empfehlen, ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Sonstiges habt, wie immer, schreibt mir gerne entweder an meine E-Mail-Adresse, die auch verlinkt ist, oder in die Kommentare, gebt mir gerne eine Bewertung. oder abonniert den Podcast. Ich sage für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und mitnehmen. Und ja, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, tschüss!